Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wie sieht der Alltag eines Product Leads aus, der KI im gesamten Product Management einsetzt? Also von der Discovery bis zur Stakeholder-Kommunikation. Tim spricht mit Jan Werner über seinen Weg vom KI-Skeptiker zum Vorreiter, der mit Claude Code, Skills und Repositories statt Miroboards arbeitet. Ein ehrlicher Erfahrungsbericht darüber, was sich dadurch wirklich verändert und was auch nicht.
Ja, heute wollen wir mal in die Praxis gucken, wie agentische Entwicklung, wie AI im Produktmanagement tatsächlich schon zum Zuge kommt und wie es uns helfen kann. Ich freue mich sehr, einen Praktiker, einen sehr erfahrenen Product Lead heute an meiner Seite zu haben. Herzlich willkommen, Jan Werner von Instafo. Hallo, lieber Jan.
Hallo, Tim. Freue mich sehr, hier zu sein heute.
Jan, du bist Lead Product Manager, wenn ich so richtig, oder Product Lead bei Instafo, ein Unternehmen aus Heidelberg, ein Recruiting-Portal für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter. Selber sitzt du in Hamburg, hast, ich glaube, gut 10 Jahre Erfahrung auch als Product Lead bei Facelift in Hamburg, also Social Brand Management und Brand Building. Kannst du gleich selber noch was zu sagen? Also mit 12 Jahren im Produktmanagement viel Erfahrung jetzt hier bei Instafo. Hast du erzählt, 4 Teams, die du dort mit leitest. Aber du bist eben auch als IC, als Individual Contributor trotzdem noch aktiv. Also bist auch noch tief drin. Und in dieser Rolle habt ihr bei Instafo eben, Instafo sagt man nicht Instafo, ne? Instafo auch wirklich nicht nur in der Code Creation, sondern wirklich auch im Produktmanagement selber AI richtig in Einsatz gebracht. Du hast darüber bei dem einen oder anderen Talk zuletzt auch schon berichtet, sowohl bei der Crafting Products in Darmstadt habe ich dich dazu dieses Jahr schon gesehen, als auch jetzt gerade in Hamburg zuletzt bei der Product at Heart. Ich würde gerne mal mit dir heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, hinter deine Erfahrungen blicken und mal nachhören, wie das denn da so zugekommen ist und was ihr so für Erfahrungen macht. Aber
ja, sehr gerne, freue mich drauf.
Was habe ich falsch gesagt über dich? Erzähl noch mal, wer bist du, was machst du? Was fehlt noch?
Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Genau, ich bin in Hamburg ansässig, ich habe hier in einem Startup gestartet und ich war, glaube ich, ursprünglich mal der nervigste Stakeholder, den es gab. Und deswegen bin ich ins Product gekommen. So hat ja jeder seine individuelle Produktgeschichte. Bei mir war es eben die Stimme des Kunden, die ich irgendwie sehr, sehr stark vertreten habe. Und hatte dann die Möglichkeit, einfach mitzugestalten. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich da einfach weitergemacht habe. Genau, und ich bin jetzt bei Instafo Lead Product Manager. Faktisch sind wir aber alle ICs, das heißt, wir haben unsere eigenen Teams und arbeiten hands-on. Und ich mache auch mit meiner Erfahrung Sparring und Unterstützung für die anderen Produktmanager, helfe, wo ich kann, gar nicht so sehr inhaltlich, sondern eher methodisch und auch irgendwie mit Sparring. Genau, das ist eine spannende Herausforderung, weil Instafo relativ klein ist, obwohl Instafo schon 12 Jahre alt ist, ist immer wieder sich neu erfunden. Und wir haben das Glück, mehr oder weniger relativ junges Produkt dann doch zu haben, das nicht 12 Jahre alt ist, sondern mit Corona quasi nochmal komplett neu gelauncht wurde und da dann auch die erste größere Erfolgswelle hatte. Und das ist eben zweiseitiger Marktplatz, Recruiting-Marktplatz, wie das halt so ist. Und wir haben so die Challenge, dass wir auf der einen Seite Talente in Jobs bringen und auf der anderen Seite Jobs auf die Plattform bringen wollen. Und damit beschäftigen wir uns Tag ein, Tag aus. Und du hast gerade schon angesprochen, es ist sehr viel Hands-on und Praxis. Das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Also mir war wichtig, nicht ausschließlich im Strategie- und Visionsthema zu bleiben, sondern wirklich hands-on Produkt zu machen und mitzugestalten.
Ja, gutes Stichwort. Du führst auch gerade eine Studie durch auf deiner Plattform, auf deiner privaten Seite handsonproduct.de. Da gibt es eine Survey. Auch herzliche Einladung von unserer Seite da, wenn sie dann auch noch läuft, drauf zu gucken. Ansonsten wird man von dir die Ergebnisse demnächst hören. Jetzt lass uns aber mal einsteigen. Wie ging das denn los? Als du bist jetzt 2 Jahre bei Instafo, habt ihr da schon mit KI gearbeitet oder wie ist es losgegangen, dass ihr da auch im Produktmanagement immer mehr mit AI gemacht habt?
Ja, spannend, dass du fragst, weil das ist tatsächlich immer so ein bisschen der Aufhänger, auch wo ich mich selber ein bisschen manchmal schütteln muss. Ich kam von der Company vorher, hatte da auch so die Möglichkeit, in so einem AI-Arbeitskreis mitzuarbeiten und habe das dankend abgelehnt, weil ich gedacht habe, so, ja, AI interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Und bin dann zu Instafo gekommen und habe dann so im Onboarding das Wiki gelesen, wie wir das alles so machen. Und da war so eine Seite, da stand einfach ganz groß: Wenn du AI nicht benutzt, bist du dumm. Einfach so straight auf Englisch. Hört sich nicht so ganz so fies an, aber und dann dachte ich so, okay, vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Genau, und dann war halt relativ schnell so, okay, dann brauche ich wohl einen ChatGPT-Account. Dann haben wir so ein bisschen, habe ich damit einfach so ein bisschen angefangen rumzuspielen. Aber es war nicht wirklich viel Struktur da. Für mich der erste Use Case war zum Beispiel Produktcopy. Also wir haben so eine Art und Weise, wie wir mit unseren Talenten und mit unseren Kunden sprechen. Und die war für mich natürlich neu mit dem Starter und war natürlich immer eine Herausforderung, wenn dann irgendwie du entscheiden musst, welche Text kommt auf den Button, welche Beschreibungstexte, welche Überschriften. Und dafür habe ich mir dann direkt einen Custom GPT gebaut, der halt weiß, wie wir sprechen, der weiß, wie wir gendern, der weiß, wie wir reden, wie viele Emojis wir benutzen und so weiter. Und habe das einfach damit gemacht. Und es war die erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit AI mehr oder weniger, und habe gemerkt, okay, cool, hilft mir, mentale Kapazität für was anderes zu verwenden als für Produktcopy. Und das war echt gut. Und das war so ein bisschen der Aha-Moment, der erste Custom GPT vor, ja, knapp 2 Jahren. Das war so ein bisschen der Einstieg. Ja.
Aha. Ja, das kenne ich. Was für einen Hintergrund hast du? Technischer Hintergrund oder betriebswirtschaftlicher
Nee,
Hintergrund
ich
oder?
bin Medienwissenschaftler,
Okay.
Medienmanagement und Medienwirtschaft studiert. Das heißt eher so Sprachen und vielleicht noch ein bisschen Wirtschaft, aber keine Technik.
Okay. Ja, geht mir ja ähnlich. Dann war denn bei Instafo schon im Development, in den Entwicklungsteams irgendwie AI anders im Einsatz? Das muss man natürlich dazu sagen, so richtig. So, meine Wahrnehmung ist, dass so richtig auch in der Branche seit 7 Monaten, 7, 8 Monaten fast, ne, so Ende Oktober, Anfang November, da drehte sich plötzlich alles. Da wurde es relevanter für die Entwicklung, so nach meiner Wahrnehmung. Aber wie war das bei euch? Wann fingst du auch so entwicklungsseitig an?
Genauso, ja. Also das, was immer schon da benutzt wurde, war so Cursor mit Autocomplete und so weiter. Das, was ich so mitbekommen habe, war, dass in der Entwicklung gang und gäbe, Cursor zu verwenden. Aber so richtig AI-Code erstellen war auch damals, vor 2 Jahren, noch gar kein Thema. Wir haben halt relativ schnell im Produktmanagement auch gemerkt, dass es an einigen Stellen helfen kann, ne? Aber noch lange nicht vor 2 Jahren, sondern eher so, also für mich kam das zum ersten Mal, wo es wirklich zum Timesaver, würde ich sagen, so vor 1,5 Jahren, als man davon ausgehen konnte, dass der Output auch wirklich so ist, wie man ihn sich vorstellt. Ich habe da mein Lieblingsbeispiel eigentlich, was da für mich der Timesaver war, ist, wenn ich Feature-Requests schreiben musste oder PRDs, also Anforderungsdokumente, was für mich immer super viel mentale Arbeit, das zum Refinement fertig zu bekommen. Ich habe mir meistens den Tag davor halb geblockt, irgendwie den Bildschirm auf quasi Focus-Mode gestellt und dann angefangen zu schreiben, die Tickets zu schreiben. Und das ist immer sehr viel Pressure dann auf diesen letzten Metern vor dem Refinement, dass wirklich die Tickets so zu haben, dass sie so sind, wie du möchtest. Und da habe ich dann viel damit gestruggelt, dass ich die Ticketstruktur einhalte, also die wir da so haben, dass alles da drin steht, dass man die Recherche gemacht hat, und habe sehr viel Zeit auch darauf verwendet, einfach zu schreiben. Und hab dann gemerkt, okay, ich kann mit den richtigen Kontexten das schon ganz gut, wenn auch nicht zu 100% mit einem Custom GPT in dem Fall wieder zu machen. Und das habe ich irgendwie sehr erfolgreich gemacht und konnte mir damit auf jeden Fall sehr viel Mental Load ersparen, kurz vorm Refinement. So 80%, 70, 80% der Texte, mir zu schreiben und mich dann darauf fokussieren, okay, habe ich die richtigen KPIs, habe ich die richtigen Daten, also mehr Zeit fürs Recherchieren zu haben, anstatt einfach nur mit Tippen zu verbringen. Genau, und das konnten wir skalieren, ne? Also das war sich praktisch. Custom GPTs kannte jeder dann benutzen. Andere Produktmanager, Produktdesigner nutzen das, verwenden das. Da hat sich aber auch relativ schnell schon auskristallisiert, dass ein maßgebliches Problem bei diesen Sachen ist, dass es super schwer ist, weiterzuentwickeln, weil derjenige, der es erstellt und muss es dann editieren, es hat keine keine Historie, du weißt nicht, was habe ich da eigentlich daran verändert. Du kannst nicht wirklich testen, konntest nicht wirklich testen, ob die Outputs besser sind, die Issues besser werden oder ob sie schlechter werden.
Hm.
Und das hat sich, das waren so Probleme, die wir da am Anfang auch gemerkt haben, genau.
Dann machen wir doch mal den Sprung. Wann wurde das plötzlich anders? Wann habt ihr, es soll jetzt nicht so ein Tools zwingend gehen heute, aber
Wann
habt ihr im Produktmanagement angefangen, das anders zu nutzen oder auch andere Dinge zu nutzen? Oder wann hat sich dadurch wirklich die Arbeit des Produktmanagements, der Produktentwicklung selber verändert?
Ja, ich glaube, der Faktor, der immer sehr einschränkend war, ist, dass du isoliert auf deinem weißen Blatt Papier gearbeitet hast und hast dort die Anforderungen runtergeschrieben. Du hattest deine Notizen aus den Interviews vielleicht auf deinem Board oder in deinem Dokument und es war in deinem Kopf und musste auf Papier. Das ist so ein bisschen diese Limitation, die da war. Und wenn du mehr Kontext brauchtest, also wissen möchtest, okay, wie ist der Status quo, wie möchte ich ihn verändern oder sei es auch Designerarbeitung, dann ist es immer relativ schwer, das auch zu übertragen. Es ist sehr viel Aufwand. Und mit Claude Code, du hast es eben auch schon erwähnt, das ist ja so ungefähr die Zeit gewesen, Oktober, November, hat sich das halt grundlegend verändert, so, weil einfach der Zugang immer Stück für Stück einfacher wurde. Das heißt, ich kann zum Beispiel viel einfacher den Kontext bereitstellen. Ich muss nicht mal alles vorher aufschreiben, sondern einfach die entsprechenden Dokumente zur Hand haben. Bis hin zu, und da kommen wir dann mehr so in die Gegenwart, Zugriff auf Daten, also auf den Data Lake, Auswertung von Daten, all das, was früher fragmentiert und in verschiedenen Sessions mit auch verschiedenen Personen zusammen stattgefunden hat, ist jetzt auch wesentlich einfacher alleine möglich.
Wann hast du das erste Mal Claude Code aufgemacht? Ja. Das muss ich mir direkt reinhaken.
Oh ja, gute Frage. Ich habe das erste Mal Claude Code. Ich hatte schon eine Claude-Subscription, weil ich Claude irgendwie schon ein bisschen sympathisch fand. Dieses Orange hat mich irgendwie angesprochen. Aber ich glaube, so richtig wahrscheinlich Anfang dieses Jahres. Ja.
Okay, warum sind Sie zu Claude Code gekommen? Ach, der Farbwert fand ich ansprechend.
Ja, also mein Chef und Kollege Nikolai hat mir irgendwann mal ein Beispiel gezeigt, wie er seine Tasks managt im Terminal in einer Markdown-File. Und ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, bist du bescheuert? Das kann ja kein Mensch lesen, das macht ja keinen Spaß. Es gibt 1000 To-Do-Apps, warum sollte ich das tun?
Ja.
Das war so mein Ausgangspunkt und dann, ja, also mittlerweile würde ich sagen, ja, super, kann man so machen. Aber damals war so für mich das komplett abwegig, irgendwie in so einem Terminal irgendwas einzutragen.
Also du hast vorher auch nicht mit Terminal gearbeitet, keine Markdown-Files benutzt oder ND-Files oder so?
Genau, ja. Nee, das überhaupt nicht. Und ich habe auch sehr lange und mache teilweise auch noch nutze die Claude-eigene App. Das heißt, es fühlt sich nicht an wie ein Terminal, es ist eher so wie ein Chat.
Mm.
Aber der Game-Changer ist tatsächlich gewesen, dass man halt Zugriff auf andere Systeme bekommt, sei es nun lokale Daten oder in Systemen, die außerhalb sind, also mit entsprechenden MCPs oder Command-Line-Tools, die sich jetzt, also Model-Context-Protokoll, das eine, also quasi der Ersatz, wenn du so willst, für APIs, um schneller an diese Daten zu kommen, das sind so Sachen, die hören sich erstmal kompliziert an, aber die ergeben sich, kann man sagen, mehr oder weniger automatisch und so ein bisschen wie so ein Supercharger, weil man auf einmal nicht mehr so viel Context-Switches selber machen muss.
Jetzt muss ich mal fragen, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist auch so Miro-Mensch gewesen oder ne, Miro-Lover und Figma viel. Das war eure übliche Arbeit, irgendwie auf Quartalsziele hin, du hast es beschrieben, füllte sich das Miro-Board. Und dann, so habe ich rausgehört, Nikolai, dein Chef, zeigt dir dann da mal was. Und du sagst, bist erstmal skeptisch, jetzt bist du nicht alleine, es sind ja auch andere Produktmanagerinnen und Produktmanager um dich herum. Wie ist so die Adaption gelungen oder wie würdest du es im Nachhinein beschreiben? Was ist da passiert, dass ihr jetzt, ich weiß nicht, vielleicht erstmal parallel auch noch alles auf Miro gemacht habt, aber gehen wir da ein bisschen tiefer rein, wie es so losgegangen ist Anfang des Jahres?
Genau, ja, also ich bin total der visuelle Typ, ja. Ich liebe es einfach, so Dinge vor mir zu sehen, so diese Verbindung auch visuell zu haben. Und deswegen habe ich einfach super gerne auch mit Canvas-Tools einfach gearbeitet.
Hm.
Und was ich einfach super spannend finde, ist so User-Journeys aufzumalen, was kommt nach wem oder auch User-Story-Mapping, finde ich einfach super starke Methode, um einfach Klarheit zu schaffen für sich, für andere, das zu erarbeiten. Und das ist nach wie vor so, ne? Also es gibt, finde ich, immer noch sehr starke Mittel. Was sich für mich geändert hat, ist, dass ich einfach gemerkt habe, ich brauche diesen Mittelschritt Dinge irgendwo zu visualisieren nicht, weil ich mehr in der Lage bin, Sachen aus meinem Kopf, aus meinen Gedanken direkt in etwas Visuelles zu übertragen. Und das ist in dem Fall faktisch ein Prototyp oder ein Click-Dummy. Oder es sind, ja, sind Flowcharts, die Claude Code am Ende für mich erstellt. Und das hört sich jetzt erstmal total verrückt an. Aber wenn man sich das vorstellt, ich habe es früher auch schon immer mit einem Kommilitonen darüber gesprochen im Studium, dieses Tippen auf einer Tastatur, das ist doch irgendwie unnatürlich. Ja, sprechen, super natürlich. Und das ist für mich so, ja, es fühlt sich einfach sehr, sehr gut an, die Gedanken, und ich weiß, es ist jetzt nicht jedermanns und jeder Fraus Sache, die Gedanken direkt auszusprechen, aber für mich funktioniert das gut, das, was ich denke und das, was ich mir vorstelle, einfach in Sprache wiederzugeben und dann es übersetzen zu lassen in etwas anderes. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn, ich sag mal, die Rahmenbedingungen da sind. Also jetzt beim Prototyp zum Beispiel muss natürlich klar sein, was für Designelemente, was für eine Designsprache, Designkomponenten, welche Farben und so weiter. Darüber kann und möchte ich mir dann in dem Fall keine Gedanken machen. Aber es bringt quasi mir die Möglichkeit, einfach diesen Schritt zu überspringen. Mhm. So. Und ich benutze diese Canvas Boards immer noch total gerne für Workshops und um Dinge zu arbeiten und auch zu zeigen und zu präsentieren, weil ich einfach das halt super Sinn macht als Vehikel, um das zu transportieren, was man möchte. Aber manchmal ist es vielleicht auch eher der Klick durch den Prototypen als die 3 Slides, die man da hat. Und genau, dass ich glaube, die Adaption dessen, es ist ein Prozess, den jeder so ein bisschen durchmachen kann. Also du kannst immer noch FigJam oder Miro benutzen, das wird dich niemand davon abhalten. Auch bei Instafo ist es dir frei, aber ich sehe einfach, dass jeder es zunehmend weniger benutzt. Also es ist auch so die Erkenntnis, die wir untereinander geteilt haben, ist so, alle merken, okay, ich brauche diesen Klärungsprozess mit 2, 3 anderen Personen auf diesem Board, der ja auch Zeit kostet, ne? Also der synchrone Zeit, die ich aufwende in einem Meeting, brauche ich nicht mehr so oft. Und wenn ich sie benutze, dann ist sie wesentlich wertvoller, weil man halt da die Person halt auch für diese Zeit dann halt auch blockiert. Und also mein Gefühl ist, dass das schon sehr, ja, wir da schon relativ weit fortgeschritten sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dieses Canvas Board abschaffen würden, aber vieles kommt halt ohne aus. Auch wenn es nicht so schön aussieht, vielleicht.
Gab es denn Leute, die da im Kollegen- und Kolleginnenkreis mehr Schwierigkeiten haben, reinzukommen oder vielleicht ein bisschen hinten dran waren? Oder war das so ein gemeinsames Movement, innerhalb von wenigen Wochen waren irgendwie alle drupp?
Ja, also wir sprechen ja über so Produkt und Development, das ist ja ohnehin eine gewisse Tool- und Technikaffinität vorhanden. Und ich habe das Glück, dass ich sehr, sehr viel, also sehr neugierige Kollegen habe. Aber es ist jedem freigestellt, die Tools so zu verwenden, wie er möchte und auch zu die Arbeitsweisen. Ne? Es gibt so bestimmte Guardrails. Aber wir haben schon relativ klar formuliert, dass wir im Produktbereich zum Beispiel in gewissen Kadenzen arbeiten, dass wir gewisse Abstände von Progress Reports uns auferlegen, dass wir sagen, ja, wir wollen vor der Welle sein, wir wollen wissen, wo stehen wir gerade, und haben uns da so ein System gebaut, wo halt wir auch unseren ganzen Input reingeben und auch unsere Informationen rausholen. Das, was wir früher so, ich sag mal, vielleicht ein bisschen anders gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, da kommt Kundenfeedback von links in der E-Mail, von rechts im Slack, dann hast du mal eine Umfrage, ein User-Interview, das sammelst du alles irgendwo. Das haben wir versucht zu zentralisieren. Und jeder im Produktbereich hat das im Prinzip in seinem Kontext auf seinem Computer. Ganz faktisch ist das ein Repository, worin man arbeitet. Das heißt, wir arbeiten nicht in einem Google-Doc, ja, könnte genauso gut ein Google Doc sein, aber in einem Repository, wo diese Informationen drin liegen. Und da ist schon die Erwartung, dass jeder früher oder später darauf einzahlt und seine Arbeit und auch seinen Fortschritt da hinterlegt. Und die Hoffnung ist natürlich, dass der Vorteil überwiegt. Ja, wenn ich weiß, dass da die Insights drin liegen, welcher Kunde hat welche Probleme, wenn ich weiß, dass da die quasi Ideen, die auch schon mal formuliert wurden, drin sind, ist es für mich ein leichteres, damit zu arbeiten.
Das ist jetzt spannend. Du bist schon mal sehr gut, dass wir jetzt so den Übergang zur ganz praktischen Arbeit eben auch haben. Du sagst, dass die Insights oder das Wissen wird jetzt geteilt über ein Repository, wahrscheinlich in GitHub oder ähnlichen, oder irgendwie Git halt. Wann war das? Also das ist ja dann auch ein Beschluss zu sagen, okay, wir legen unsere Insights jetzt nicht mehr auf Miro ab, sondern das führende System, so höre ich das daraus, ist in einem Repository und statt Custom GPTs werden, vermute ich mal, irgendwelche Skills oder Agenten jetzt geteilt über dieses Git. Wie läuft das in der praktischen Produktarbeit dann ab?
Ja, es ist auf jeden Fall nichts, was man über Nacht einfach so ausrollt und sagt, jetzt machen wir das so. Definitiv. Das ist natürlich etwas, also wir mussten uns das erarbeiten und lernen. Die Erkenntnis war relativ schnell auch da. Also nochmals, um auf das Miro-Board-Beispiel zurückzukommen. Ich finde diese Ansicht so satisfying, dass nach einem Quartal ist dieses Miro-Board voll und du siehst, okay, ich hatte es zum Beispiel immer so, unten sind die User-Interviews, die ich pro Woche gemacht habe und dann die Opportunity-Canvases und so weiter. Der OST ist da drauf und so. Schön und gut, aber 2 Quartale später ist es für mich nicht mehr zugänglich. Also ich müsste das Board raussuchen und auf dem Board Dinge finden. Ne? Also der Weg, diese Hürde ist viel zu hoch. Die Daten sind da, aber die Hürde ist zu hoch. Und das war uns relativ schnell dann klar, dass wenn ich irgendwie aus der Vergangenheit lernen möchte, dann muss ich diese Erkenntnisse einfach, ich muss sie weitertragen. Und das funktioniert nicht in einem exportierten Miro-Board oder in einem PDF oder sowas, sondern das muss irgendwas sein, was man konsumieren kann. Und klar, da war natürlich, sag mal, vor einem Dreivierteljahr noch die Hürde, wer soll das alles lesen? Und die Hürde haben wir eben nicht mehr, ne? Ich muss das nicht alles lesen, sondern ich muss im Prinzip nur wissen, was ich möchte und dass die KI das durchlesen und es schafft den richtigen Kontext. Denn was dieses System auch hat, es weiß, wie unsere App funktioniert, es hat den App-Code, es weiß, was unsere Unternehmensvision ist, was unsere Ziele sind. Das heißt, es kaskadiert sich runter und ich kann dann in diesem Kontext viel besseren Output generieren, als ich es jemals könnte, wenn ich einfach nur einen Custom GPT oder ein offenes Chatfenster benutzen würde. Was ich faktisch gemacht habe, wir haben so eine Art Pilotphase gemacht. Ich habe es einfach mal ein Quartal ausprobiert. Ich habe ausprobiert, es zu benutzen, einfach lokal auf meinem Computer und habe dann überlegt, wie die Struktur in irgendeiner Form Sinn macht und habe das natürlich auch nicht mehr ganz allein überlegt, sondern wir haben da immer regelmäßig auch mal drüber gesprochen, wie das funktioniert und haben das so aufgesetzt, wie es für unsere Arbeitsweise funktioniert. Das heißt, es gibt ein, häufig ist es so, dass wir irgendwie an bestimmten Key Results oder bestimmten Themen arbeiten. Das macht ja jeder ein bisschen unterschiedlich. Bei uns sind das, nennen wir das Initiativen. Und in diesen Initiativen, die eine konkrete Zielsetzung haben, passiert die Arbeit, passiert die Discovery, passiert die Erarbeitung der Lösung und passiert dann auch die Entwicklung. Und das Konstrukt können wir jetzt für jedes Quartal, für jede neue Arbeit reproduzieren, weil eben die entsprechenden Skills dafür da sind, die das Setup machen, die ein Produktmanager wie in so einem Interview da durchführen. Hey, wir brauchen noch die KPI. Hast du die schon? Hast du die Analyse und die Recherche gemacht? Bis hin zu dem Thema, okay, was ist für dich, wann ist es für dich erfolgreich und wann ist es unerfolgreich? Wann sollten wir das lieber aufhören und was sind die Kill-Kriterien dafür? Und so weiter und so
Sag mal
fort.
gerne, Entschuldigung, ich unterbreche. Sag mal gerade, nenn mal gerne ein paar Skills, beispielhaft. Wie kann ich mir das vorstellen? Was habt ihr als Skills oder Agenten verpackt?
Ja, also im mentalen Modell für mich lege ich das immer gerne an den Double Diamond, weil ich da immer so den Produkt- und Entwicklungsprozess sehr gut verfolgen kann. Für alle, die es nicht kennen, das ist im Prinzip sind 2 aneinanderhängende Diamanten. In dem einen geht es um Discovery und Definition des Problems und im zweiten geht es eher um die Lösung, das heißt die Lösung entwickeln und delivern. Und sie laufen so zu, dass ich am Anfang versuche, möglichst viel aufzunehmen und dann wieder zu kondensieren und so auch bei der Entwicklung und bei der Umsetzung der Lösung, also dass ich am Ende bei einer Spitzenlösung für das Problem rauskomme. Und für mich macht das total Sinn, das so auch so entlang auf die Skills zu denken. Das heißt, am Anfang kommt Input rein, kommen Ideas rein, das ist zum Beispiel ein Skill für Ideas. Add Idea, das kann ein Einzeiler sein, das kann 3 Absätze sein, das kann irgendwie ein Screenshot sein, was auch immer. Es wird einfach als lose Idee abgelegt. Oder auch, was sehr cool ist, mir sehr viel Zeit spart, ist ein Interview-Guide-Skill, der mich durch die Vorbereitung und Nachbereitung eines User-Interviews führt. Das bedeutet, wenn ich einen Skill starte, dann der von mir wissen, mit wem ich spreche, hat dann die Möglichkeit, über diese Person, diesen User Daten abzurufen, wie nutzt er das Produkt, ist er erfolgreich, nicht erfolgreich und in welchem Kontext spreche ich mit der Person, also über welche Opportunity sprechen wir, über welches Thema, um mir dann so eine Art Leitfaden zu generieren, so dass ich mich während des Interviews nicht darauf konzentriere, Notizen zu machen oder die richtigen Fragen rauszufinden, sondern sicher sein kann, dass ich mich im richtigen Kosmos in der Unterhaltung befinde. Wenn ich möchte, dass der Kunde frei spricht und ich das Thema halt so ein bisschen wie in einem Gespräch halt lenken kann, quasi die richtigen Bahnen zu schaffen. Und dann das Ganze auch mit meinem Input, also mein Gefühl, wie war das Interview und dem Transkript eben auch zu synthetisieren und abzulegen, spart unglaublich viel Zeit, weil ich meine, jeder von uns kennt es hoffentlich, User-Interviews dauern vielleicht eine halbe Stunde, aber ich muss eine halbe Stunde vorher anfangen und eine halbe Stunde danach bin ich immer noch dabei, die Sachen aufzuschreiben. Das heißt, effektiv über anderthalb Stunden für ein User-Interview und das hat sich bei mir einfach drastisch reduziert. So dass am Ende.
Wie lange brauchst du da jetzt noch für? So ungefähr?
Ja, ich glaube, ich bin bei 40 Minuten, würde ich sagen, 5 Minuten vorher, 5 Minuten nachher. Wobei die 5 Minuten nachher sich ein bisschen ausweiten oder versetzen, weil das Transkript muss natürlich fertig sein, fertig generiert sein. Ja. Aber genau. Und was ich gemerkt habe, was da einfach super wichtig ist, dass dieser eigene Touch, der eigene Eindruck nicht, also die AI kann die Arbeit nicht machen ohne mich, sondern das, was ich erlebt habe, was ich fühle, was meine Eindrücke sind aus dem User-Interview, das gebe ich mit rein. Und das zusammen mit dem Transkript gibt einen guten Eindruck davon, wie das für uns hilfreich sein kann.
Hast du eine Zwischenfrage, weil das ja immer wieder so hochkommt, AI-Slop, Halluzinationen, ja, grundsätzlich gibt's das, aber meine Kenntnis ist auch soweit, dass man das in den Griff kriegen kann. Wie kriegt ihr das in den Griff, dass sowas nicht passiert?
Ja, also es war tatsächlich auch schon ein Feedback in einer Retro zu sagen, okay, ja, jetzt wo alle irgendwie schneller Feature-Requests schreiben können, wäre es schon ganz cool, wenn ihr euch die nochmal durchliest, dass da kein Quatsch drin steht. Und das ist auch eine Regel, die wir haben, ist, du bist dafür verantwortlich, was da drin steht. Du kannst nicht sagen, ja, das hat die AI geschrieben, weiß ich nicht. Du bist die Erwartung, das sich nochmal durchgelesen zu haben, bis hin zu, je höher das Level ist, desto mehr Human Involvement braucht es. Also wenn ich eine Initiative definiere, dann sollte ich die selber schreiben und nicht die AI. Aber grundsätzlich ist so der Faktor, der am meisten dazu beiträgt, dass nicht halluziniert wird, der richtige Kontext. Also dass das Modell weiß, in welchem Rahmen es sich befindet und nicht raten muss und nicht Lücken füllen muss, sondern quasi lückenlos Aussagen treffen kann, weil es weiß, also zum Beispiel bei uns ganz simpel, das weiß immer, es geht hier um Instafo, was ist unser Geschäftsmodell, welche User gibt es, so wie sieht das Produkt aus, High Level, welche Funktionalitäten gibt es, High Level und welche gibt es nicht. Und das ist immer klar und dadurch denkt er sich dann auch nicht irgendwelche verrückten Dinge aus. Ich will nicht sagen, dass das nie passiert, also ich habe gestern noch einen Kommentar bekommen vom Entwickler, so hier steht jetzt irgendwie drin, wir brauchen noch ein Tracking-Event. Warum? So, okay, sorry, das die Maßgabe ist, dass es, wenn möglich, Tracking eingebaut wird. In diesem Fall, hast du recht, macht es keinen Sinn. Das ist mir durchgerutscht. Passiert natürlich. Aber man kann es damit schon runterdrücken.
Du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt, die Entwickler genannt. Das würde ich mal gerne als nächstes ansprechen. Was hat sich an der Zusammenarbeit mit Developerinnen und Developern für dich vielleicht verändert? Programmierst du jetzt selber, erstellst du selber Code oder in welcher Form übergibst du das? Also was macht noch der Dev? Was überlässt du noch den Devs?
Also super spannend. Ich glaube, ich habe halt das Glück, dass ich auch auf der Entwicklerseite mit sehr neugierigen, offenen Menschen zusammenarbeite. Ich habe irgendwann mal den Pain gehabt, dass ich wollte prüfen, ob wir in einem User-Interview hat jemand gesagt, hey, ich dupliziere meine Jobs einfach auf Instafo und dann mache ich das irgendwie klick, klick, klick. Und ich dachte mir so, hä, warum benutzt du denn nicht den coolen AI-Job-Creation-Flow, den wir entwickelt haben? Also, ja, irgendwie duplizieren fühlt sich einfacher. Ne? Dahinter die Logik, wir kennen es, Word-Dokument speichern unter neue Version. Das ist wahrscheinlich so das mentale Modell. Und ich wollte wissen, wie oft machten die Leute das denn eigentlich? Tracking-Event, Duplizieren von Jobs fehlte. Und ich habe dann einfach geguckt, okay, ich habe das Ticket geschrieben, aber was, du kennst das ja, so ein Ticket für Tracking, das kommt dann in den Sprint und in den nächsten. Also das kommt ja nie durch. Und dann habe ich einfach Cloud Code gesagt, so hier können wir das mal machen. Und er meinte so, ja, kein Problem, hast du vielleicht noch ein anderes Ticket, wo auch sowas gemacht wurde? Ja, habe ich auch. Und dann ist er losgegangen und dann habe ich zum ersten Mal gelernt, wie man so Pull Requests bzw. Merge Requests, also quasi Code Changes, anfragt. und musste dann auch lernen, wie Git funktioniert und wie das so, was das eigentlich ist und so. War erstmal ein bisschen furchteinflößend, aber relativ, dann nur relativ gesehen alles. Ja, also.
Wer hat dir dabei geholfen? Claude selber.
Claude hat, also ich habe einfach ganz blöd gefragt, wie funktioniert das? Was muss ich machen? Was passiert dann? Weil ich ja auch Angst hatte, dass das dann auf Production kommt und alles kaputt geht und so. Aber er hat mir die Angst genommen. Und ultimativ natürlich habe ich auch noch einen Entwickler gefragt, ob ich das machen kann und darf. Mhm. Unser Head of Development ist da, ja, war da auf jeden Fall aufgeschlossen. Mhm. Und
spannend.
Ultimativ hat ein Entwickler den Code geprüft und gesagt, ja, kannst du so machen. Und da war ich schon, also ich habe schon mit Gegenwind gerechnet. Und das ist, glaube ich, auch nicht abwegig, dass da jemand sagt, so, Moment mal, das ist aber mein Code, was machst du da? Und das war so die erste Begegnung. Und genau, ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, ist, und das ist auch eines der Learnings, also Code produzieren ist jetzt, sollte nicht und wird auch nicht die Hauptaufgabe von einem Produktmanager. Also meine Zeit ist besser investiert, zu verstehen, warum haben unsere Nutzer irgendwelche Probleme, was können wir tun, um unsere Outcomes zu erreichen. Das kann die KI nicht für mich machen, aber sie kann mir dabei helfen, diese Bottlenecks zu lösen, wo ich mich einfach selber frei machen kann. Und das ist das, was ich so daran schätze.
Was ändert sich dafür, wenn du selber Merge-Requests oder Pull-Requests schreibst? Also sind es jetzt zusätzliche Aufgaben, mehr Arbeit oder?
Ich glaube, das ist das, was die Downside des Ganzen. Es ist, glaube ich, eine Illusion zu denken, danach ist alles also fertig, weil was die KI nicht für dich macht, ist, den dann auch wirklich zu so einem Stand zu bringen, dass es gemerged wird. Denn was ist ja faktisch dann passiert, ist der nächste Handoff. Das heißt, es muss der Code reviewed werden, da musst du jemanden fragen, wer macht das. Das heißt, du musst rausgehen und sagen, hey, kann hier jemand meinen Code reviewen? Und wenn du das machst mit AI-generiertem Code, dann müsstest du schon vielleicht mal ein bisschen Lack abholen. Plus, da wir die QA nochmal drüber schauen und das auch nochmal prüfen. Und wenn du da nicht hinterher bist, dann liegt der da noch eine halbe Woche. Dann hast noch zwei, drei Kommentare bekommen und du musst wieder Sachen anpassen. Das heißt, es ist einfach viel operative Arbeit dazwischen. Und die kommt dann dazu. Und das macht auch keinen Sinn, dass Produktmanager sich jetzt da irgendwie noch 3, 4, 5 Feature-Requests aufbürden. Es sei denn, es ist irgendwas, was dein Bottleneck löst. Oder bei mir ist es manchmal so, dass ich irgendwie Ideen habe und mir nicht ganz sicher bin, ob die jetzt irgendwie gut sind oder nicht. Und ich mir denke, ich könnte jetzt einen Prototyp machen, aber wäre das nicht geil, das im Produkt zu testen? So, und dann kann man das ja mal versuchen. Und dann kann man das auch erstmal lokal versuchen, ob es geht oder nicht. Aber es geht schon viel Verantwortung einher, weil man einfach end-to-end auf einmal für so ein Feature verantwortlich ist. Und das ist auch die Erfahrung von meinen KollegInnen als auch den anderen Produktmanagern. Wenn du siehst, dass dann sowas dann 2 Wochen rumliegt, ne, du bist ja eigentlich immer derjenige, der ungeduldig ist, dass die Features nicht fertig werden. Weil immer bist du derjenige, der Grund ist, dass die Features nicht fertig werden.
Skin in the game.
Ja, genau. Das wollen wir nicht.
Du hast im Vorgespräch gesagt, ihr habt grundsätzlich so ein Kanban-ähnlichen Arbeitsformen gehabt, also jetzt nicht pur Scrum, also ein paar Elemente aus Scrum wie Retros und Reviews, aber irgendwelche zweiwöchigen Kadenzen, so habe ich dich verstanden. Brauchst du das noch oder was hat sich da verändert?
Ja, genau, also ich kam aus einem zweiwöchigen Sprintrhythmus und bin auch, also bevor ich bei Instafo war und bin jetzt bei Instafo dann auch darin gelandet am Anfang und es war wirklich auch so, wie man sich das vorstellt, ich hatte es gerade schon erwähnt mit den Refinements, dass das immer ein relativ hoher Druck war, zum Refinement alles fertig zu haben, damit 2 Wochen lang die Entwickler ungestört an diesen Sachen arbeiten können, wie man das immer so schön sagt. Wir haben gemerkt, das reicht uns nicht von der Zeit her. Also meine Prioritäten ändern sich vielleicht zwischendurch oder es kommt was Wichtigeres oder ich will einfach jetzt noch gar nicht entscheiden, was in der nächsten Woche gemacht wird. Wo wir mittlerweile sind, ist eigentlich so ein Triage-System. Wir arbeiten generell in Quartalen, nehmen uns halt die wichtigsten Themen für das Quartal vor. Themen insofern, dass wir sagen, hey, um dahin zu kommen, müssen wir folgende Metrik bewegen. Das wiederum bedeutet fürs Produkt, an den und den und den Stellschrauben müssen wir was bewegen. Da ist noch überhaupt nicht klar, in den meisten Fällen überhaupt nicht klar, was das bedeutet, also was das an Features bedeutet. Das heißt, dieses Quartal schafft so ein bisschen den Rahmen dafür. Ein bisschen Freiheit auch am Anfang mehr auszuprobieren und am Ende mehr zu deliveren. Aber jetzt mit der Hilfe von AI einfach wesentlich schneller. Und in diesen 3 Monaten sind es dann nicht mehr die 2 Wochen Kadenzen, sondern wir sind da eher auf einer Woche. Wir machen zum Ende jeder Woche, versuchen wir quasi ein Update zu geben. Wo stehen wir da? Was haben wir gemacht? Was kommt als nächstes? Und das auch mit einem Skill offensichtlich. der schaut einmal rein, was ist eigentlich gemacht worden? Was ist noch offen? Gibt es welches Feedback auch von Stakeholdern, was man adressieren muss, um das dann einmal so in eine Form zu bringen? Was super hilfreich ist, ne? Weil nur so kann ich mich darüber informieren, was in anderen Initiativen, bei anderen Produktteams funktioniert, was die machen, wo die stehen. Und das lässt sich sehr gut überblicken. Genau.
Wir kommen schon fast zum Ende, wenn ich auf die Zeit gucke. Aber was mich auf jeden Fall total interessieren würde, so die Stakeholder um dich herum, die sind vielleicht nicht genauso schnell eingestiegen wie ihr im Produktmanagement. Was hat sich so an deiner täglichen Arbeit, unter anderem in der Stakeholder-Zusammenarbeit, geändert, seitdem ihr da so auf AI setzt?
Ja, ich kriege schon immer den Joke, ob die Nachricht jetzt von meinem Assistenten verschickt wurde oder von mir selber, weil ich irgendwann, ich glaube, in einem Meeting vergessen habe, mich zu muten, während ich mit meinem AI-Agent gesprochen habe. Ja, also Stakeholder merken das natürlich auch, dass wir wesentlich proaktiver sind mittlerweile. Jeder Produktmanager, Produktowner wird es kennen, dass man da noch diese eine offene Nachricht hat von der einen Person, der man nochmal antworten wollte oder auch, ja, also Prinzip hinter der Welle ein bisschen ist und das ist immer ein bisschen ungutes Gefühl und das hat sich tatsächlich so ein bisschen gedreht, weil wir durch diese Schnelligkeit einfach wesentlich proaktiver sein können. Also was ich jetzt machen kann, ich kann die Stakeholder-Gruppen viel gezielter adressieren, ich kann die richtige Nachricht zum richtigen Zeitpunkt an Customer-Facing-Teams schicken, nämlich quasi kurz vor dem Release zu sagen, hey, wir releasen gleich das und das, das wird so und so funktionieren, das ist für eure Kunden wichtig, weil und für Leadership zum Beispiel eher auf einem höheren Level vielleicht in einem bisschen größeren Abstand zu erzählen, okay, wir haben die 3 Sachen released und das hat Folgendes ergeben. Das alles hängt ja zusammen und die Informationen sind am Ende auch da. Aber ich muss nicht eine Nachricht oder ein Announcement machen, was alles abdeckt, sondern ich kann wesentlich gezielter kommunizieren. Und das nicht nur, weil so dieses Setup von den Projekten und im Kontext am Ende drinsteht, wer ist für mich, warum, wie wichtig. Das ist halt das Typische, kann ich auch jedem Produktmanager empfehlen, am Anfang eines Themas, Epics, Projekts, was auch immer, Stakeholder-Matrix machen und einfach einmal die 4 Quadranten zu füllen. Wer hat viel Einfluss und wer hat viel Interesse? Und damit auch die Kommunikation zu steuern. Denn viel Einfluss und wenig Interesse ist immer sehr schwierig zu erreichen. Muss immer gut, sehr Top-Level sein. Und da macht LLM einen sehr guten Job, die Kommunikation entsprechend zu formulieren. Und ich muss wesentlich weniger überlegen, okay, wie kann ich es jetzt für die Person formulieren, damit es ankommt, nicht zu technisch, nicht zu High-Level.
Schöner Hinweis. Ja, das Thema Stakeholder-Matrix oder wie man die Stakeholder strukturiert, packe ich auch nochmal eine ältere und gute Folge in die Shownotes rein natürlich. Wenn ich dich frage, was ist so, also es gibt viel fragmentierte Arbeit, so hört sich das für mich an. Ne? Natürlich ist nachher alles im Repository, aber es ist auch in einer hohen Geschwindigkeit. Gibt es irgendwas, was so eine besondere Zentralität neu gewonnen hat oder wiedergewonnen hat? Ist irgendwas, wo ist die Wahrheit oder ist die Wahrheit fragmentiert in hunderten von MD-Files, Markdown-Files?
Ja, ich weiß nicht, also wo war die Wahrheit vorher? Ne? Also ich glaube, wir haben uns sehr viel Wahrheit gebildet aus unseren Erfahrungen, ja, und ganz viel davon auch so Erinnerungen und vage Erinnerungen. Also ich meine, Stakeholder hören die Geschichte häufig und gerne. Ja, ein Nutzer hat mal gesagt.
Anekdotisch
hat er das jemals gesagt. Ja, wissen wir nicht. Also ich glaube, dass halt schon hilfreich ist, jetzt einfach ein bisschen faktischer arbeiten zu können. Was auch sehr, also am Ende sind es die Daten und der Code, die nicht lügen. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich jetzt wesentlich leichter zugänglich ist. Also ich muss nicht zweimal eine Datenabfrage machen, weil ich mir die SQL-Query speichern kann und dann einfach die Datenabfrage. Ich muss nicht nachfragen, was ist denn jetzt richtig, wie funktioniert dieses Feature? Ist das so, wie es in dem Help Center steht? Der Code sagt mir die Wahrheit. Und ich glaube, es ist einfach faktisch so, ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich bin ein bisschen mehr an den Code gerückt. Ich will nicht sagen, ich kann ihn schreiben oder verstehen, aber ich kann zumindest damit umgehen. Ich kann auch einschätzen, ist jetzt ein großer oder ein kleiner Code-Change. Aber ich habe verstanden, wo die Wahrheit liegt. Glaube ich, die Erkenntnis, die Entwickler vielleicht schon vorher hatten und Produktleute immer versucht haben zu verweigern. Sales-Leute sowieso. Der Code lügt nicht und das ist tatsächlich so. Genau, ich glaube einfach die Accessibility von Informationen, sei es nun im App, also in einem, im Code, im Source Code oder halt in deinen Kontextdaten, das ist super. Das ist einfach Gold wert. Und wenn ich nach der Wahrheit suche, würde ich da anfangen.
Super spannend. Also erstmal vielen Dank, Jan, für den Einblick. Das ist wirklich ein echt spannender Erfahrungsbericht und natürlich jetzt super kompakt in der Dreiviertelstunde, was da so möglich ist. Ich würde, wie wir das gerne immer zum Abschluss machen, aber dich fragen, wenn jemand noch so ganz am Anfang ist, also wenn du dein eigenes Ich mal so sozusagen ein Jahr oder ein Dreivierteljahr zurückbeamst und jemand sagt so, ja, okay, ich habe so langsam verstanden, ich muss mich mit dem Kram beschäftigen, weil das, was da im Oktober, November passiert ist, das hat jetzt wirklich so viel verändert. Was wäre so dein ultimativer Tipp, dein finaler Tipp oder ein, zwei Sachen, vielleicht hast du ja auch schon genannt, wie man einsteigen sollte, um das Thema Produktmanagement AI unterstützt, in Anführungsstrichen besser zu machen?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Was ich immer empfehlen würde, ist, möglichst sich eine kleine Sache zu suchen, die man selber bestimmen kann und die man dann mit KI anders macht. Und ich glaube, es ist nicht das Gleiche anders machen, sondern es ist Dinge grundsätzlich anders machen können. Das bedeutet, ich mache ein ganz simples Beispiel. Wenn ich meine Kreditkartenabrechnung machen muss für die Arbeit, dann kann ich das manuell machen oder ich kann das mit Cloud Code machen. Ich mache es mit Cloud Code, weil es einfach eine nervige Arbeit ist, die ich nicht so gerne mache. Und das ist das allererste, was ich jedem empfehlen kann. Dinge, die du nicht gerne machst, versuch sie abzugeben. Punkt eins. Punkt zwei ist, viele werden nicht alle Tools benutzen können da draußen. Das kannst nicht vielleicht nicht jede App auf deinem Computer installieren. Und das kann eine Hürde sein, muss es aber nicht, denn es gibt dafür auch Möglichkeiten. Also du kannst auch Cloud Code in der Cloud benutzen mit deinem Personal GitHub Account. Du musst es nicht lokal auf dem Computer installieren. Und da ist es dann diese eine Sache, die du vielleicht automatisieren kannst. Und sei es zum Beispiel noch Stakeholder Update, was du jede Woche rausschickst. Und diese eine Stunde, die du sparst, und das ist, glaube ich, das Wichtige, da machst du nicht das Gleiche nochmal, sondern da suchst du dir einen Slot, wo du mit einem Kunden sprechen kannst, mit einem User, weil das ist das, was eigentlich dann zählt, diese freie Zeit dann auch wirklich für was Sinnvolles zu verwenden. Und mit einem User sprechen ist nur ein Beispiel, das ist häufig das, was hinten rüberfällt bei uns im Daily Business als Produktmanager, aber das ist das, wo wirklich die spannenden Erkenntnisse sind und ich mir da eine Stunde in der Woche mehr Zeit nehmen kann, ist das sehr, sehr gut investierte Zeit.
Hervorragend. Eine sehr gute Empfehlung. Ich Gänsehaut, nein, aber ich kann das nur sehr unterstützen, weil gerade so, ne, Continuous Interviewing, sprich mit den Nutzerinnen und Nutzern, das predigen wir und sagen wir alle schon hoch und runter. Trotzdem wissen wir auch alle, dass in der Praxis uns auch selber natürlich das oftmals genug hinten runterfällt, weil der, wie nennt unser Dominik das immer, der OFS, der operative Fuckscheiß, sagt er immer, dann immer zuschlägt und so der Tag ist dann doch schon schneller zu Ende, als man noch irgendwie Nutzerinterviews machen wollte. Und das ist jetzt hier eine Chance, A, Nutzerinterviews schneller und strukturierter zu führen, B, wie du gesagt hast, dann eben auch direkt mit Transkription schneller auch diese Erkenntnisse zu teilen, auch im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Ja, sehr, sehr inspirierend, Jan. Vielen Dank für den Einblick. Ich bin super gespannt. Wir werden die Survey auf jeden Fall, beziehungsweise deine Seite Hands on Product auf jeden Fall auch verknüpfen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte. Jan Werner auf LinkedIn mag es noch den einen oder anderen geben, aber da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich über LinkedIn oder über deine Seite. Wie ist denn dein Kontakt am besten? So.
Gerne über LinkedIn, ja, genau.
Ja. Perfekt. Genau, wer Job sucht, in Instafo haben wir schon genannt. Das ist jetzt für dich nur halb wichtig, Hauptsache die Plattform funktioniert, ne? nutzt das auch. Ja, Jan, vielen, vielen lieben Dank für den tollen Erfahrungsbericht, für die tollen Einblicke. Ich bin sehr gespannt, wie das weiterläuft. Ich werde dich weiter beobachten und vielleicht machen wir dann nochmal ein Update in einer Weile.
Ja.
Danke. Was glaubst du? Ich muss noch nach vorne gucken. Was glaubst du? Wo geht's hin? Wo stehen wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr?
Ja, wow. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die keiner so genau beantworten kann, aber immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, also ich habe super Bock drauf, noch noch mehr spannende Sachen zu machen, auch im Produkt- und Entwicklungsbereich. Ich glaube halt, dass wir da noch mehr oder weniger noch am Anfang stehen. Aber es ist natürlich einfach unmöglich, das vorher zu sagen. Ne? Man kann da, glaube ich, in positive und negative Richtung abdriften. Aber jetzt gerade für mich, ich glaube, in dem richtigen Setting hat es eher Vorteile. Vielleicht höre ich mir in 10 Jahren die Podcast-Folge an und denke mir so, was zur Hölle hat er erzählt. Aber hey, das ist dann, da geht es dann weiter. Aber ich glaube, es wird sich auf jeden Fall einiges tun. Ne? Also wir können nicht leugnen, dass sich die Disziplinen verändern und verschieben, die Grenzen verschieben zwischen Produktmanagern, Produktdesignern, Entwicklern. Da tun sich Dinge und ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung, die wir gemeinsam gestalten können.
Prima. Danke dir auch für den Ausblick nochmal, Jan. Und gerne. Euch alles Gute und weiterhin so tolle Erfahrung.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tim.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.